SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Genau ein Jahr nach der erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten haben ihn viele Wähler offenbar abgestraft. Der Wahldienstag brachte den Demokraten mehrere wichtige Siege. Einzelheiten dazu aus Washington von Anne Schneider.
Im Bundesstaat Virginia hat die Demokratin Abigail Spanberger die Gouverneurswahlen gewonnen, genauso wie ihre Parteikollegin Mickey Sherrill im Bundesstaat New Jersey. Aber am meisten Beachtung fand der Wahlsieg des erst 34-jährigen Muslimen Zohran Mamdani in New York, den verschiedene US-Medien schon knapp 2 Stunden nach Schließung der Wahllokale verkündet haben. Mamdani gehört zum linken Spektrum der Demokraten im Gegensatz zu Spanberger und Sherrill. Umfragen belegen, dass die Politik von Donald Trump die gestrigen Wahlen stark beeinflusst hat. In New Jersey sollen demnach 70% der demokratischen Wähler mit ihrer Stimme auch gegen Trump protestiert haben. Aber Hauptthema für die Mehrheit der Bürger war die Sorge um die Wirtschaft und damit auch um den eigenen Wohlstand. Trump hatte sich massiv in den Wahlkampf eingeschaltet und insbesondere immer vor der Wahl Mamdanis gewarnt.
Trotz Trumps Beleidigungen wird Mamdani nun der erste muslimische Bürgermeister von New York City und mit 34 auch der jüngste seit mehr als 100 Jahren. Unsere Korrespondentin in New York, Giselle Uccar, schaut jetzt noch mal genauer auf diese Wahl und die Stimmung in der Stadt.
Die Wahlbeteiligung in der größten Stadt der USA war so hoch wie seit fast 60 Jahren nicht mehr. Über 2 Millionen New Yorker haben ihre Stimme abgegeben. Experten glauben, dass die Politik von US-Präsident Trump mehr Menschen als sonst an die Wahlurnen getrieben hat. Aber auch der mitreißende Wahlkampf von Zohran Mamdani wird als Grund genannt. Der demokratische Sozialist konnte vor allem junge Wähler von seinen Ideen überzeugen. Im Wahlkampf hat er versprochen, die hohen Lebenshaltungskosten in der teuren Millionenmetropole zu senken. Dafür wolle er zum Beispiel Busse oder Kinderbetreuung kostenlos machen. Mamdani bezeichnet sich selbst als Trumps schlimmster Albtraum. Sein Sieg wird auch als Niederlage für den US-Präsidenten gewertet. Der hatte gedroht, Bundesmittel für New York zu streichen, sollte Mamdani die Wahl gewinnen.
Kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz in Brasilien geht das zähe Ringen der EU-Länder um neue Klimaziele weiter. Mehr als 20 Stunden haben die EU-Umweltminister verhandelt, aber die Positionen lagen so weit auseinander, dass die Sitzungen immer wieder unterbrochen werden mussten. Jetzt versucht man, in Einzelgesprächen weiterzukommen. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Diplomaten sprechen von einer ungewöhnlich schwierigen Lage. Einige Länder wollen die Vereinbarungen über die Absenkung der klimaschädlichen Gase aufweichen. Sonst würde die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gefährdet, sagen sie. Am weitesten geht Polen mit der Forderung, die Klimaziele abzuschwächen. Aber auch die Vertreter von Italien und Frankreich wollen das. Auf der anderen Seite sind die Länder, die für einen strengeren Klimaschutz eintreten. Das sind die skandinavischen Länder, Spanien und die Niederlande. Auch sie argumentieren mit der Wettbewerbsfähigkeit. Wer schon stärker auf erneuerbare Energien gesetzt hat, sagen sie, dürfe jetzt nicht mit aufgeweichten Klimaregeln verunsichern. Werden. Deutschland unterstützt den Vorschlag der EU-Kommission, die klimaschädlichen Emissionen bis 2040 um 90% zu senken, will aber auch zulassen, dass 3 Prozentpunkte davon erlassen werden, wenn dafür in Klimaprojekte außerhalb der Europäischen Union investiert wird.
Die Deutsche Bahn verlegt zum ersten Mal Schienen aus klimafreundlich erzeugtem Stahl. In einem Pilotprojekt hat der Konzern bei Saarstahl rund 1000 Tonnen Schienen aus sogenanntem grünem Stahl bestellt. Sie werden in NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland eingebaut. Hergestellt werden sie in Lichtbogenöfen aus Altschienen und Schrott. Im Vergleich zur normalen Stahlerzeugung fallen dabei 70% weniger Treibhausgase an. Der Freiburger Dienstrad-Leasing-Anbieter Jobrad baut rund jeden 5. seiner Arbeitsplätze ab. Das entspricht etwa 170 Stellen am Hauptsitz in Freiburg. Einzelheiten von SWR Aktuell-Reporter David Zastrow.
Jobrad streicht rund 20% seiner Stellen im Kernunternehmen mit insgesamt etwa 850 Beschäftigten. Hintergrund sind die schwierige Wirtschaftslage und der zunehmende Wettbewerb im Fahrradmarkt, sagt das Unternehmen gegenüber dem SWR. Seit Ende September führt die Geschäftsführung intensive Gespräche mit dem Betriebsrat und hat die Mitarbeitenden frühzeitig einbezogen, heißt es. Wie genau die rund 170 Jobs wegfallen und ob es betriebsbedingte Kündigungen gibt, wird nun verhandelt. Jobrad betont aber, das Unternehmen bleibt stabil und wirtschaftlich zukunftsfähig.
In der Fußball-Champions League hat Bayern München am Abend mit 2:1 bei Paris Saint-Germain gewonnen. Nach einer roten Karte gegen Luis Diaz waren die Bayern in der zweiten Halbzeit in Unterzahl. Umso mehr hat Spieler Joshua Kimmich den Sieg gefeiert.
Die erste Halbzeit war schon herausragend gut. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war schon krass, auch sehr, sehr intensiv, also von beiden Mannschaften. Wir Spieler haben uns mal so nach 25 Minuten angeguckt und sowohl die Pariser als auch wir waren schon am Limit. Also 90 Minuten so wär schwierig geworden. Ein Spiel auf einem sehr, sehr hohen Level und ich glaube, wir haben den Parisern sehr wehgetan.
Damit sind die Bayern jetzt Tabellenführer in der Champions League und es war ihr 16. Pflichtspielsieg in Folge. Vorher hatte Eintracht Frankfurt in Neapel 0:0 gespielt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Teilweise ist es länger neblig trüb heute, vor allem an der Donau, am Rhein und am Bodensee. Sonst bekommen wir wieder viel Sonne und vor allem in den Bergen ist es heute sehr mild. Das wird der wärmste Tag der Woche mit maximal 8 Grad in Ulm und bis 18 Grad in Remagen. Ab morgen nimmt der Nebel vor allem in den Niederungen zu. Auf den Bergen bleibt es weiter sonnig, aber es wird allmählich wieder kälter.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wie geht's weiter in der deutschen Klimapolitik? Erleben wir eine Rolle rückwärts oder nur leichte Anpassungen? Wir reden diese Woche in unserer Serie über die aktuellen Entwicklungen unter dem Titel Kurz die Welt retten. Wie steht's um unsere Klimabemühungen? Man hat den Eindruck, dass die Klimaschutzziele, die sich die Politik mal gegeben hatte, gerade wieder etwas weichgeklopft werden. Die Diskussion ums Verbrenner aus, die mögliche Verschiebung von CO2-Bepreisungen, Trumps massive Unterstützung der US-Ölindustrie. Von besonders beherztem Anpacken für den Klimaschutz ist in vielen Ländern gerade wenig zu spüren. Aber spüren ist das eine, Fakten sind das andere und beides ist oft nicht ganz deckungsgleich. Christian Stöcker ist Kognitionspsychologe und Autor der Spiegel-Kolumne Der Rationalist. Herr Stöcker, es wirkt im Moment ein bisschen wie das fossile Imperium schlägt zurück, was wir momentan erleben. Oder wie würden Sie das internationale Kräfteverhältnis beschreiben?
Ja, also ob das Kräfteverhältnis beschreibt, weiß ich nicht, dass das in den USA der Fall ist. Das kann man in jedem Fall sagen. Also es ist völlig klar, dass Donald Trump der Kandidat der amerikanischen Ölindustrie war und ist. Man vergisst ja schnell, da damals, als er zum ersten Mal Präsident wurde, hat er Rex Tillerson zum Außenminister gemacht, den amtierenden CEO von ExxonMobil, dem größten amerikanischen Ölkonzern. Also der Mann arbeitet für die Ölkonzerne und das ganze Project 2025, das er jetzt ja doch offensichtlich durchzieht, ist ein Plan, den maßgeblich Organisationen geschrieben haben, die für die Ölkonzerne arbeiten. Und er wirbt ja richtig aggressiv sozusagen auch nicht nur für Öl und Gas, sondern auch bekämpft auch aktiv und aggressiv nicht nur zu Hause, sondern sogar international die Konkurrenz, die da gerade erwächst. Aber das ist auch ein Ausdruck von Besorgnis bei der Ölindustrie, denke ich, denn die wissen schon, dass die Konkurrenz gerade sehr, sehr schnell sehr stark wird.
Also die Ölindustrie weiß schon, was ihr da droht, in Anführungszeichen. Mhm. Wir in Europa schauen, zumindest viele von uns, im Moment in Richtung USA so ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange. Alles, was Trump sagt, ankündigt, macht oder auch nicht macht, sorgt schnell für Aufregung. Sie sind Fachmann für Wahrnehmung. Ist diese Blickrichtung USA die richtige, wenn es um die Klimapolitik geht?
Naja, es ist sicher wichtig zu sehen, was da passiert und mitzukriegen, was Trump versucht. Klar ist aber auch, Trump wird mit dieser Methode keinen Erfolg haben, sondern möglicherweise Verzögerungen und ganz fatale Verzögerungen hervorrufen. Aber dass sich der Markt längst in eine völlig andere Richtung bewegt, ist auch in den USA in Wahrheit allen klar. Also übrigens namentlich den ganzen KI-Firmen, die jetzt riesige Summen in Rechenzentren stecken und unbedingt billigen Strom brauchen. Und der billigste Strom, den es gibt auf dem Planeten Erde, ist mittlerweile eben erneuerbar erzeugter Strom. Übrigens auch im ersten Quartal 25, auch in den USA, wurden über 90% des neu ans Netz angeschlossenen, der neu angeschlossenen Kapazität zur Bereitstellung von Strom, sind erneuerbare und Batterien. Auch in so Staaten wie Texas und Florida und so weiter, wo Trump hohe Wahlerfolge einfahren konnte. Ja, also rein ökonomisch wissen auch in den USA die Leute, dass erneuerbare Energien die Zukunft sind. Deswegen werden sie jetzt gerade so erbittert bekämpft von Trump. Aber Sie haben natürlich recht, man muss eigentlich in die andere Richtung gucken, denn wo es wirklich gerade richtig rund geht, ist China. Also China hat im Mai diesen Jahres mehr Kapazität zur Erzeugung von Strom aus Sonne zugebaut als in Deutschland insgesamt installiert ist in einem einzigen Monat. Also China baut erneuerbare Energien in einem absolut atemberaubenden Tempo aus und exportiert mittlerweile auch insbesondere Photovoltaik, aber auch Windenergietechnologie in aller Herren Länder, also auch in Afrika zum Beispiel, boomen gerade Solarzellen. In Pakistan, in ganz vielen Staaten auf der Welt machen sich die Leute jetzt auf eigene Rechnung Photovoltaik aufs Dach, einfach weil es billigen Strom erzeugt, auf den man sich verlassen kann. Also der Weltmarkt bewegt sich gerade in atemberaubendem Tempo hin zu den erneuerbaren Energien, aber man kriegt es nicht so richtig mit, weil so viel über Trumps Wünsche gesprochen wird.
Christian Stöcker, Kognitionspsychologe und Autor der Spiegelkolumne Der Rationalist. Morgen frage ich in unserer Serie nach in Heilbronn, wie die Stadt es geschafft hat, Europas grüne Hauptstadt 2027 zu werden.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags beschäftigt sich heute mit der milliardenteuren Digitalisierung der Kommunikationstechnik bei der Bundeswehr. Bei Haushaltspolitikern und im Militär hat es zuletzt wiederholt Berichte über Probleme gegeben. Aus Berlin, Uli Haug.
Zum einen ist es sehr aufwendig, die Digitalfunkgeräte in die unterschiedlichen Fahrzeuge und Panzer der Bundeswehr einzubauen. Insgesamt geht es um 16.000 Fahrzeuge, die bis weit in die 2030er Jahre umgerüstet werden sollen. Zum anderen gibt es mindestens seit dem Frühsommer offenbar auch Probleme mit der nötigen Software. Insgesamt wird für die Digitalisierung der Landstreitkräfte mit 20 Milliarden Euro geplant. Doch es könnte teurer werden. Denn das Verteidigungsministerium will sich von den Haushaltspolitikern heute Unterstützungs- und Beratungsleistungen von externen Firmen in Höhe von über 156 Millionen Euro genehmigen lassen. Im Haushaltsausschuss wird heute auch Verteidigungsminister Pistorius erwartet.
Die Bundesregierung will stärker gegen Geldautomatensprengungen vorgehen. Unter anderem sollen Täter härter bestraft werden. Heute stimmt der Bundestag über entsprechende Gesetzesänderungen ab. Aus Berlin, Andrea Maisberger.
Die Bundesregierung will vor allem gegen Banden vorgehen, die Geldautomaten sprengen. Ermittler sollen künftig mehr Möglichkeiten haben, zum Beispiel die Telefone von Verdächtigen abzuhören und SMS mitzulesen. Außerdem sollen diese Täter härter bestraft werden, und zwar mit mindestens 2 Jahren Haft. Wird ein Mensch durch die Tat schwer körperlich verletzt, drohen nach dem neuen Gesetz mindestens 5 Jahre Gefängnis. Bisher waren es mindestens 2 Jahre. Die Zahl der Geldautomatensprengungen ist 2022 bundesweit auf rund 500 angestiegen. Das zeigen Zahlen des Bundeskriminalamtes. Zuletzt hat sich die Zahl fast halbiert. Ein Grund dafür ist, dass die Banken ihre Geldautomaten besser gesichert haben. Einzelne Automaten sind beispielsweise nachts nicht mehr zugänglich.
Im Kampf gegen Betrug in der Wissenschaft wird heute die sogenannte Stockholm-Deklaration veröffentlicht. Sie ist ein Aufruf zum Handeln, denn die Zahl der Fake-Veröffentlichungen steigt mittlerweile 10-mal schneller als die der wissenschaftlichen Publikationen insgesamt. Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Organisierte Netzwerke haben sich längst auf Fake-Publikationen spezialisiert. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können sie immer mehr und schneller liefern. Die Stockholm-Deklaration fordert nun, dass sich die Wissenschaft die Kontrolle über das wissenschaftliche Publizieren zurückholen soll. Wissenschaftsorganisationen könnten die Zeitschriften selbst herausgeben und sie allen Interessierten frei zugänglich und kostenlos zur Verfügung stellen. Zudem soll das Bewertungssystem der Wissenschaft geändert werden. Wegen der Schwemme an mittelmäßigen und gefälschten Publikationen kann die Zahl der Veröffentlichungen in Zukunft kein Maßstab mehr für den Wert von Forschung sein, so das Autorenteam. Zum Schutz von Bürgerinnen und Bürgern sollte sich auch die Politik mit dem Problem des Wissenschaftsbetrugs beschäftigen, finden sie, denn zuverlässiges Wissen sei wichtig. Die Deklaration schlägt eine Art TÜV für die Wissenschaft vor. Dazu könnte eine unabhängige, internationale Organisation geschaffen werden, die den Betrug in der Wissenschaft prüft und bekämpft.
Im Kampf gegen Parksünder ist ab heute Nachmittag in Mannheim ein Scan-Auto unterwegs. Das Fahrzeug ist mit speziellen Kameras ausgerüstet. Damit sollen parkende Autos überprüft werden. Ninja Degen berichtet.
Konkret geht es um einen 4-wöchigen Probebetrieb im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt. Laut Stadt werden Falschparker in Einmündungen oder Feuerwehrzufahrten erfasst. Mit dem Scan-Auto sollen die Verkehrssicherheit erhöht und die Ordnungsdienste entlastet werden. Während der Testphase werden aber noch keine automatisierten Strafzettel erstellt. Die erfassten Fälle würden manuell nachbearbeitet, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. In Heidelberg war bereits seit Mitte September testweise ein Scanauto unterwegs, und zwar in der Bahnstadt und in der Altstadt. Die Technik habe zuverlässig funktioniert, heißt es von dort. Im kommenden Jahr sollen die Tests in allen 4 Pilotstädten Heidelberg, Mannheim, Freiburg und Waldshut-Tingen ausgewertet werden.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet ab heute darüber, ob die A1 in der Eifel weiter ausgebaut werden darf. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, hatte dagegen geklagt. Konkret geht es um die 25 Kilometer lange Autobahnlücke zwischen den Anschlussstellen Kellberg im Vulkaneifelkreis und Blankenheim in Nordrhein-Westfalen, die durch die Bauarbeiten geschlossen werden soll. Daniel Nowicki berichtet.
Der BUND will eigenen Angaben nach verhindern, dass die Autobahn erweitert wird. Der Ausbau würde die Natur gefährden, heißt es. Zum Beispiel verläuft die geplante Autobahnstrecke durch das Vogelschutzgebiet Ahrgebirge im Norden von Rheinland-Pfalz. Dort leben bedrohte Vogelarten wie der Rotmilan. Rückenwind bekommen die Umweltschützer durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Die Richter hatten im August entschieden, dass Wildvögel besonders geschützt werden müssen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte den Prozessbeginn zum A1-Lückenschluss von Mitte Juni in den November verschoben, um das EuGH-Urteil noch abzuwarten.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute ist Mittwoch. Und für die Regierung heißt das Antreten zur Kabinettssitzung. Alle Minister versammeln sich im großen Kabinettssaal im Bundeskanzleramt rund um einen riesigen ovalen Tisch, wo sie Gesetze besprechen und verabschieden. Heute steht das Ganze unter einem besonderen Motto, stellt Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert fest.
Das heutige Treffen trägt den schönen Titel Entlastungskabinett. Es geht um ein großes Thema, das alle Ministerien betrifft, den Bürokratieabbau. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Begriff in den letzten Jahren schon gehört habe. Mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, je öfter Bürokratieabbau gesagt wird, desto weniger passiert da. Aber warten wir mal ab, was da heute passiert. Alle Minister wurden aufgefordert, Vorschläge zu machen. Fast 200 sind dabei zusammengekommen und rund 8 davon sollen heute beschlossen werden. Um mal ein anderes beliebtes Modewort dieser Regierung zu verwenden, Turbotempo ist das eher nicht, aber ein Anfang. Ob die Maßnahmen, die da umgesetzt werden sollen, jetzt echt der große Bringer sind, kann ich nicht beurteilen. Zum Beispiel, ob es Firmen wirklich entlastet, wenn sie erst ab 50 Mitarbeitern einen Sicherheitsbeauftragten bestellen müssen, statt schon ab 20 Mitarbeitern. Hört sich nach ein bisschen klein-klein an. Könnte für kleine Betriebe aber vielleicht tatsächlich eine kleine Verbesserung sein. Außerdem soll alles digitaler werden. Schön wäre, wenn der viele Papierformularkram dann nicht einfach viel digitaler Formularkram werden würde, sondern einfach insgesamt weniger Formularkram. Getreu dem Titel der Veranstaltung Entlastungskabinett.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.